der wahrscheinlich immer dann vom Volk Israel gelesen wurde,
als ein neuer König in Israel eingesetzt wurde. Und der die Hoffnung bekannt hat, dass ein noch größerer König kommen wird. Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und sie schrecken mit seinem Grimm. Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Ich will den Ratschluss des Herrn verkünden. Er hat zu mir gesagt: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Erbitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Du sollst sie mit eisernem Zepter zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. So nehmt nun Verstand an, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter der Erde. Dient dem Herrn mit Furcht und frohlockt mit Zittern. Küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg. Denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen? Wohl allen, die sich bergen bei ihm. Was hat Gott mit der Auferstehung von Jesus bewirkt? Was ist eigentlich in der Auferstehung geschehen? Während wir an diesem Ostermorgen daran gedenken, wie unser Herr Jesus Christus, nachdem er stellvertretend für uns am Kreuz auf Golgatha gestorben ist und nach 3 Tagen von den Toten zu neuem Leben auferstanden ist, während wir das gedenken, sehen wir trotzdem um uns herum immer noch so viel Tod. Wir sehen zum Beispiel, wie in Irak und Syrien sich ein selbsternannter Staat festbeißt, der nicht nur meint, alle Menschengruppen dort terrorisieren zu können und zu töten, die nicht auf seine Propaganda hören wollen, sondern der auch das Volk Gottes dort, die Christen, vertreibt und tötet. Wir sehen zum Beispiel auch, wie ein deutscher Pilot nicht nur sein eigenes Leben weggeworfen hat, sondern auch das von vielen anderen, als er sich mit einem Flugzeug in den Tod gestürzt hat. Wir sehen auch, wie Nordkorea, ein irrer Diktator, weiterhin sein Schreckensregime aufrechterhält und auch dort das Volk Gottes, die Christen, verfolgt und tötet. Oder wir sehen, wie die Boko Haram in Nigeria das Volk Gottes zu Tausenden abschlachtet. Und auch bei uns in Deutschland sehen wir, wie sich der Tod gefühlt immer mehr Bahn bricht, wenn Politiker fordern, dass kranke Menschen ihrem Leben ein Ende setzen dürfen, wenn sie es wollen. Und das passt natürlich auch den Krankenkassen, weil gerade das letzte Jahr in der Behandlung eines Patienten oftmals das teuerste ist. Und wir sehen auch hier, wie das Volk Gottes mit immer mehr Anfeindungen zu kämpfen hat. Und während wir an diesem Ostermorgen die Auferstehung von Jesus feiern, dann geht es vielen unserer Geschwister oder unserer Verwandten und Freunden nicht gut. Einige haben Schmerzen und sind krank oder andere leiden darunter, dass ihre Seele erkrankt ist. Und während wir an diesem Ostermorgen Jesu Auferstehung feiern, sehen wir uns um uns herum so viel Tod und Elend. Und die Frage ist, was ist unsere Antwort darauf an diesem Ostermorgen? Und Psalm 2 weist uns auf eine Wahrheit der Auferstehung Christi hin, die wir in unserer Verkündigung oftmals vernachlässigen. Die Auferstehung von Jesus Christus bedeutet nämlich nicht nur, dass auch wir auferstehen werden. Sie bedeutet auch nicht nur unsere Rechtfertigung. Auch das alles ist wahr und das alles ist sehr wichtig. Aber die Auferstehung Jesu das ist auch die Erfüllung von Gottes Verheißung an sein Volk, dass am Ende eben nicht Tod, Schmerz, Chaos und die Mächte dieser Welt herrschen werden, sondern dass Gott selbst König sein wird. Und ich verkündige euch daher an diesem Ostermorgen das Wort Gottes von der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus unter dem Titel Gott ist endlich König. Und meine Predigt hat drei Punkte. Das erste ist, die Ablehnung der Königsherrschaft Gottes ist unser Tod. Das sind die Verse 1 bis 3 von Psalm 2. Mein zweiter Punkt ist, die Einsetzung der Königsherrschaft Gottes ist unser Leben. Das sind die Verse 4 bis 9 von Psalm 2. Und mein dritter Punkt ist, die Vollendung der Königsherrschaft Gottes ist unsere Hoffnung. Das sind die Verse 10 bis 12 von Psalm 2. Ich wiederhole nochmal. Die Ablehnung der Königsherrschaft Gottes ist unser Tod, die Verse 1 bis 3. Die Einsetzung der Königsherrschaft Gottes ist unser Leben, die Verse 4 bis 9. Und die Vollendung der Königsherrschaft Gottes ist unsere Hoffnung, die Verse 10 bis 12. Ich fange an mit meinem ersten Punkt. Die Ablehnung der Königsherrschaft Gottes ist unser Tod. Ich lese für uns nochmal diese drei Verse. Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Psalm 2 ist das, was man einen Einsetzungspsalm nennt. Was bedeutet das? In Psalm 2 geht es darum, dass der König von Israel selbst in Jerusalem, in Zion, eingesetzt wird als König. Und wir können davon ausgehen, dass dieser Psalm in Israel immer dann gesungen und gebetet wurde, wenn in Israel wieder ein neuer König gekrönt wurde. Aber nicht nur das. Psalm 2 ist auch gemeinsam mit Psalm 1 die Einleitung für das gesamte Buch der Psalmen. Sie sind zum Beispiel die einzigen Psalmen, die keine Überschrift haben. Und sie behandeln auch beide ein sehr ähnliches Thema, nämlich, dass es um die Treue zu Gott und zu seinem Gesetz geht und dass diejenigen, die sich gegen Gottes Treue und gegen sein Gesetz auflehnen, den Weg der Gottlosen gehen und sich der Weg der Gottlosen und der Gerechten an einer bestimmten Stelle eben unterscheiden muss. Und während wir das in Psalm 1, was wir eben gelesen haben, auf einer sehr persönlichen Ebene sehen, sehen wir das in Psalm 2 auf einer viel größeren Ebene, auf einer kosmischen Ebene. Hier geht es darum, dass die gottlosen Völker sich gegen Gott und sein Gebot auflehnen. Indem sie sich nicht nur gegen Gott auflehnen, sondern gegen den, der Gott repräsentiert, nämlich sein gesalbter König. Im alten Israel, da war es nämlich tatsächlich so, dass der König nicht nur einfach die Funktion hatte zu regieren. Er war nicht nur einfach Herrscher des Volkes. Der König in Israel war der Repräsentant, der Stellvertreter der Autorität Gottes. Denn Gott selbst hat den König eingesetzt und gesalbt. Es war Gott, der Saul und David als Könige ausgesucht hat. Und eine Rebellion gegen den König war somit eine Rebellion gegen Gott selbst. Und genau das ist das, was wir hier in Psalm 2 sehen. Die Völker tobten und lehnten sich auf gegen Gott und seinen König gemeinsam. Der Gesalbte, das meint hier eben der König Israels, der bei seiner Einsetzung vom hohen Priester mit Öl gesalbt wurde, um sein Königsamt anzutreten. Und im Neuen Testament, da erfahren wir, dass dieser Psalm von David stammt. Und das erklärt uns jetzt sehr viel darüber, was uns der Psalm sagt. Denn der König David hatte viele Gebiete außerhalb Israels erobert und sie seinem Herrschaftsgebiet einverleibt. David hatte zum Beispiel die Aramäer im Nordosten geschlagen. Oder er hatte die Ammoniter und die Moabiter im Osten von Israel geschlagen und die Edomiter im Süden. Und alle diese Nationen waren damit Davids Vasallen geworden. Das waren also solche Völker, die David Tribut zahlen mussten, die David Geld zahlen mussten, weil sie unter seiner Herrschaft standen. Und diese Art der Politik, die war eigentlich normal im alten Orient. Wenn Reiche sich erweitert haben, wenn sie expandiert haben und andere Gebiete militärisch eingenommen haben, dann gab es in der Regel eigentlich immer zwei Möglichkeiten, was man mit diesen Gebieten tun sollte. Entweder sie wurden Teil des Reiches selbst, sie wurden Teil des Staates, oder sie waren abhängige Vasallenstaaten, die Geld und Tribut zahlen mussten an den Herrscher, der die Gebiete eingenommen hat. Und genau sowas waren diese Länder hier. Moab, Ammon, Aram und Edom. Das waren Staaten, die nicht zum Reich Israel gehört haben, weil sie nicht im Heiligen Land waren, aber sie waren abhängig von David und mussten ihm Tribut zahlen. Und diese Länder, die hatten ein Abkommen mit David geschlossen, das nennt man einen Bund. So wie Gott mit dem Volk Israel einen Bund geschlossen hat. Und diese Länder haben sich vor Gott als Zeugen dafür verpflichtet, David Tribut zu zahlen. Doch in Psalm 2 sehen wir jetzt, wie diese Länder es sich jetzt anders überlegen. Sie wollten nämlich nicht mehr abhängig sein von David und von Israel. Und wenn es hier heißt, dass sie die Fesseln abtun wollen, dann meint es eben genau das, dass sie sich aus ihrer Position als Vasallen herauslösen wollen. Aber nicht nur das. Diese Könige, dieser Völker, die haben auch verstanden, dass David eben nicht nur ein weltlicher König ist. Er repräsentiert den Gott Israels. Er repräsentiert den Herrn, vor dem sie geschworen haben, zu zahlen. Und es heißt hier in Vers 3 deshalb, dass die Völker sagen, lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Gemeint sind Gott und der König. Die Völker stehen also nicht nur unter der Herrschaft Davids, sie stehen unter der Herrschaft Gottes und sie wollen diese Herrschaft abschütteln und lieber ihren eigenen Götzen nachlaufen. Und dass die Menschen die Herrschaft Gottes abschütteln wollen und lieber ihre eigenen Herren sein wollen, das ist nichts Neues. Ganz im Gegenteil, das ist die erste Sünde, die die Menschheit jemals begangen hat. Adam hatte im Garten Eden die Aufgabe zu herrschen. Wir lesen im ersten Buch Mose 1, Vers 26, dass der Mensch geschaffen wurde, um über die Schöpfung zu herrschen. Und nicht nur das, wir lesen im gleichen Vers, dass der Mensch als Bild Gottes geschaffen wurde und dass ihm das seine Autorität gab zu herrschen. Und das ist genau wie bei König David. David repräsentierte den Gott Israels als König, genauso wie Adam Gott repräsentierte als der Herrscher der Schöpfung. Als das Ebenbild Gottes sollte eben dieser über die Schöpfung herrschen. Aber Adam handelte am Anfang nicht wie David. Er handelte wie die Heiden. Hier in den ersten drei Versen von Psalm 2. Der erste Mensch wollte durch sein Aufbegehren gegen Gott und durch seine Sünde die Herrschaft Gottes abschütteln und lieber alleine herrschen. Ohne Gott. Adam kannte nur ein Gebot und er musste kein Tribut zahlen und dennoch meinte er selbst für sich zu wissen, was gut sei. Er wehrte sich gegen die Herrschaft Gottes und beging dabei die Ursünde, die Rebellion gegen Gott. Und wir alle wissen heute, was der Preis für diese Ursünde war. Adam musste sterben. Der Tod kam in die Welt der Menschen hinein und deshalb ist die Ablehnung der Königsherrschaft Gottes auch unser Tod. Sie ist der Tod für Adam gewesen und gleich zu Beginn von Psalm 2 erfahren wir auch, dass auch die Rebellion der Heiden gegen David vergeblich ist. Die Herrschaft Gottes abzuschütteln, das zu wollen, darin liegt Tod. Und wenn wir uns nun an diesem Ostermorgen, an dem wir ja die Auferstehung und somit den Sieg über den Tod feiern wollen, wenn wir uns dann umsehen, dann erkennen wir genau das. Der Tod um uns herum, den wir so oft sehen, das ist die Ablehnung der Königsherrschaft Gottes. Wenn Gott nämlich nicht mehr König ist in unserem Leben, dann kann es uns egal sein, dass wir aktive Sterbehilfe erlauben und Menschen sich das Leben nehmen können. Wenn wir nicht mehr davon ausgehen, dass Gott wirklich regiert als König, dann können wir uns eben anderen Götzen und Religionen zuwenden. Dann ist es eben möglich, einen Staat wie den islamischen Staat aufzurichten. Weil wir ja glauben, dass Gott nicht mehr regiert. Und nicht nur das. Mit der Sünde kam nicht nur der Tod in das Leben der Menschen, sondern auch der Prozess des Sterbens, das Leid und unsere Krankheit. Der Ursprung dessen, was wir um uns herum sehen und das, was uns vielleicht Angst macht, das ist die Haltung, der wir hier begegnen in den ersten drei Versen von Psalm 2. Es ist die Sünde, Gottes Herrschaft abschütteln zu wollen, wie es Adam getan hat. Und lasst uns an diesem Ostermorgen, an dem wir die Auferstehung und damit das Leben von Jesus Christus feiern wollen, nicht den Fehler machen, den Tod in unser Leben einzuladen, indem wir Gottes Herrschaft über uns abschütteln wollen. Was soll schon eine kleine Lüge, wenn wir damit einen gewissen Vorteil haben? Was soll schon unsere Rechthaberei oder die nicht vorhandene Bereitschaft, meinem Ehepartner zu ehren, wenn es auch nur ein einziges Mal ist? Was soll es schon gerade heute an Ostern, wo wir vielleicht Freunde und Verwandte eingeladen haben, dass wir im Stress mal eben unseren Bruder oder unsere Schwester so angehen, dass wir eigentlich das Gebot, du sollst nicht töten, überschritten haben? Es kann oftmals sehr schnell gehen, dass wir Gott nicht mehr lieben und auch unseren Nächsten nicht mehr lieben wie uns selbst. Aber dann müssen wir erkennen, dass das Sünde und somit die Ablehnung der Königsherrschaft Gottes ist. Und das ist dann immer ein kleines Stück Tod um uns herum. Und dann ist da noch eine andere Seite, nämlich die, dass nicht wir, sondern andere Menschen die Herrschaft Gottes abschütteln und uns damit Leid zufügen. Die Christen in Irak und Syrien müssen gerade darunter leiden, dass es eben dort Menschen gibt, denen es egal ist, was Gott denkt. Die Angehörigen der Opfer des Flugzeugabsturzes vor wenigen Tagen haben dadurch Leid erfahren, dass diesen Piloten offensichtlich egal war, was Gott von der Würde des Menschen und von der Heiligkeit des Lebens denkt. Und vielleicht leiden auch einige von uns gerade, weil jemand anders die Herrschaft Gottes abschütteln wollte. Und wir alle zumindest leiden mit unseren Gebrechen und mit unseren Krankheiten daran, dass Adam vor uns die Königsherrschaft abgeschüttelt hat. Und die Form dieses Leidens, die dadurch entsteht, dass jemand anders gegen uns sündigt, diese Form des Leidens, das kannte auch die frühe Gemeinde, die Apostel. Nachdem Petrus und Johannes von dem Hohen Rat in Jerusalem gefangen genommen worden sind, weil sie von Jesus gepredigt haben in Jerusalem, hat die Gemeinde in Jerusalem genau diese Verse aus Psalm 2 gebetet, weil sie wegen ihres Herrn Jesus Christus verfolgt worden sind. Weil sich die hohen Priester und die Schriftgelehrten selbst von der Königsherrschaft Gottes losgerissen haben und den Gesalbten des Herrn, Jesus Christus, nicht anerkennen wollten. Und da betete die Gemeinde in Apostelgeschichte 4, Vers 25, warum toben die Heiden und die Völker nehmen sich vor, was umsonst ist. Und sie beziehen es auf ihr Leid und auf die Anfeindung, die sie erfahren haben durch die Feinde Jesu, die hohen Priester in Jerusalem. Und dann bleibt aber noch die Frage, wie gehen wir jetzt damit um und was antworten wir darauf? Und das bringt mich zu meinem zweiten Punkt. Die Einsetzung der Königsherrschaft Gottes ist unser Leben. Das sind die Verse 4 bis 9. Ich möchte auch diese Verse nochmal vorlesen. Der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und sie schrecken mit seinem Grimm. Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Ich will den Ratschluss des Herrn verkünden. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Er bitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Du sollst sie mit eisernem Zepter zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Wie ich schon zu Beginn dieser Predigt gesagt habe, ist Psalm 2 ein Psalm, der gebetet wurde zur Einsetzung des Königs. Im alten Israel, da war es nämlich so, dass der König bei seiner Einsetzung zum König von Gott adoptiert wurde. Gott und der König stehen also von dem Moment an, in dem der König seinen Thron besteigt, in einer Beziehung wie die Beziehung eines Vaters zu seinem Sohn. Wir können das in der Bibel hier in Psalm 2 sehen, wir können das aber auch im zweiten Buch Samuel sehen, im 7. Kapitel, wo Gott über den zukünftigen Nachkommen von David sagt, ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Und genau das sehen wir hier in Psalm 2, wo Gott den König David seinen Sohn nennt. Was wir aber noch in Psalm 2 sehen, ist die Reaktion Gottes auf das Aufbegehren der Völker. Er verlacht sie und macht sich über sie lustig. Und wie könnte er auch anders? Auf der einen Seite stehen diese menschlichen Könige, diese wirklich nicht allzu großen Königreiche wie Moab oder Edom. Und auf der anderen Seite steht er, der König des Himmels. Und allein die Annahme, dass sie Gott einfach abschütteln können, scheint lächerlich genug. Aber Vers 5 macht deutlich, dass Gott hier nicht belustigt ist. Er ist wütend und er spricht zu den Königen der aufbegehrenden Völker in seinem Zorn. Doch was sagt der Herr hier? Was ist die Antwort des Herrn auf das Aufbegehren der Völker? Es ist die Ankündigung, dass Gott seinen König in Jerusalem eingesetzt hat. Dass es hier zunächst um König David ging, der diesen Psalm ja geschrieben hat, ist durch den Zusammenhang klar. Wir erfahren es auch in Apostelgeschichte 4. Auch aufgrund der Nennung eines Ortes, nämlich Zion, das ist damals Jerusalem gewesen, wissen wir, es muss um König David irgendwo gegangen sein. Wir wissen aber auch, dass David sein Reich nicht halten konnte. Schon unter seinem Nachfolger Salomo wurden diese ganzen Vasallenstaaten wie Moab, Edom, Ammon und Aram wieder unabhängig und Israel verlor seine Macht und seine Bedeutung. Und trotzdem wurde dieser Psalm 2 immer wieder gebetet, wenn ein neuer König den Thron betreten hat. Und auch dann, wenn es ein König wie Manasse war, der Gott den Rücken zugekehrt hat und den Götzendienst verstärkt hat, unter dem Israel gelitten hat. Warum reicht es hier dem Herrn, den aufbrausenden Völkern lediglich mitzuteilen, dass er seinen König in Jerusalem eingesetzt hat? Ja, David war sicherlich ein wichtiger König, aber das israelitische Königtum hat in seiner Ganzheit versagt, als das Volk ins Exil gehen musste. Warum also dieser Verweis? Was bringt das? Ich glaube, dass der Grund für diese Antwort des Herrn auch in 2. Samuel Kapitel 7 zu finden ist. Dort lesen wir nämlich ab Vers 8 folgendes. Es geht darum, dass Gott zum König David spricht, als David dem Herrn seinen Tempel bauen will in Jerusalem. Und dann gibt David dem König eine Verheißung. Dann gibt Gott dem David eine Verheißung. Nämlich ab Vers 8. Darum sollst du nun zu meinem Knechte David sagen. So spricht der Herr der Herrscharen. Ich habe dich genommen von den Schafherden, damit du Fürst über mein Volk Israel sein sollst. Und ich bin mit dir gewesen, wo du hingegangen bist, und habe alle deine Feinde vor dir ausgerottet. Und ich will dir einen großen Namen machen, gleich dem Namen der Großen auf Erden. Und ich will meinem Volk Israel eine Stätte geben, und ich will es pflanzen, dass es dort wohne und sich nicht mehr ängstigen müsse und die Kinder der Bosheit es nicht mehr bedrängen. Und wie vormals, seit der Zeit, da ich Richter über mein Volk Israel bestellt habe, will ich dir Ruhe geben vor allen deinen Feinden. Und der Herr verkündigt dir, dass der Herr dir ein Haus bauen will. Wenn nun deine Zeit um ist, und du dich zu deinen Vätern schlafen legst, will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leibe kommen wird. Dem will ich sein Königtum bestätigen. Der soll meinem Namen ein Haus bauen und ich will seinen Königsthron bestätigen ewiglich. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Wenn er sündigt, will ich ihn mit Menschenruten und mit menschlichen Schlägen strafen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie habe weichen lassen von Saul, den ich von dir weggenommen habe. Aber dein Haus und dein Königtum sollen beständig sein in Ewigkeit vor mir, und dein Thron soll ewiglich bestehen. Was lesen wir hier? Es ist die Verheißung, die Gott dem David gegeben hat, dass sein Geschlecht und sein Königshaus ewigen Bestand haben werden. Diese Verheißung sagt, dass David einen Nachkommen haben wird, dessen Königsthron ewig bestehen soll. Mit diesem König wird das Volk Gottes in Frieden leben und die Kinder der Bosheit, die tobenden Heiden, werden das Volk nicht mehr bedrängen können. Was Gott dem David hier verheißt, ist, dass einst ein König auf seinem Thron sitzen wird, unter dem die Völker nicht mehr rebellieren werden und den die Könige nicht mehr verdrängen werden. Was wir hier vor uns haben, ist der Grund, warum Psalm 2 immer wieder gebetet wurde. Psalm 2 trägt diese Hoffnung des Volkes, dass dieser Nachkomme Davids kommen wird, dass sein Erbe wirklich ein Friedensreich aufrichten wird. Und gleichzeitig ist das auch der Grund, warum Gottes Antwort an die Völker genug ist in Psalm 2. Es wird ein Nachkomme Davids kommen und unter dem haben diejenigen, die Gottes Herrschaft jetzt abschütteln wollen, nichts mehr zu lachen, denn dann lacht Gott zuletzt. Und wenn wir nun zu Vers 7 kommen, dann kommen wir zu dem wichtigsten Vers dieses Psalms. Hier spricht nicht mehr Gott, sondern hier spricht der König, den Gott in Jerusalem eingesetzt hat. Und sicher, das war zunächst David. Und ich bin mir sicher, dass David diesen Satz gesagt hat und ihn auch aufgeschrieben hat. Ich will den Ratschluss des Herrn verkündigen. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Doch dieser Satz wird auch von dem gesagt, der laut der Verheißung in 2. Samuel 7 kommen wird und der David beerben wird. Das ist der Grund, warum dieser Psalm immer wieder bei der Einsetzung des Königs gebetet wurde. Jeder König hat gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Das meint nicht, dass Gott den König wirklich gezeugt hat, sondern dass er ihn erschaffen hat, wie er jeden Menschen geschaffen hat. Das meint, dass die Thronbesteigung des Königs in Israel gleichzeitig die Adoption des Königs durch Gott war. Wenn Gott also hier zu einem König sagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, was er dann meint ist, du bist mein gesalbter König, heute habe ich dich als König eingesetzt. Und wenn wir dann 2 Verse weiterlesen, dann werden wir sehen, warum ich glaube, dass dieser Vers nicht bloß von David redet, sondern von einem anderen König, der in seiner Linie ist, warum dieser Satz vor allem einem anderen König gilt. Denn dieser König, der regiert nach Vers 8 bis an die Enden der Erde. Und er hat die ganze Welt als sein Erbteil. Und nach Vers 9 wird er alle seine Feinde zerschmettern können. David war zwar ein sehr einflussreicher König, aber er war nicht ein König bis an die Enden der Erde. So wie nach ihm auch kein anderer König Israels ein König bis an die Enden der Erde war. Und dennoch blieb die Verheißung bestehen aus 2. Samuel 7. Auch dann, als das Volk am Ende in die babylonische Gefangenschaft gehen musste. Und spätestens jetzt muss jedem klar gewesen sein, Moment mal, was wir hier immer beten, das kann kein normaler König sein. Denn keiner unserer Könige hatte wirklich den Ratschluss des Herrn vollkommen verkündigt. Keiner blieb ohne Sünde. Keiner unserer Könige hat es geschafft, sein Herrschaftsgebiet bis an die Enden der Erde ausweiten zu können und alle seine Feinde zu zerschmettern. Und dann, als das Exil wirklich kam, dann gab es noch nicht mal mehr Könige. Und spätestens jetzt muss klar gewesen sein, dass die Einsetzung dieses Königs aus Vers 7, dass die noch kommen muss. Und dass der König, der da spricht in Vers 7, dass der noch gar nicht da war. Denn genau das, das war die Hoffnung von 2. Samuel 7 und von Psalm 2. Doch was ist das nun für eine Thronbesteigung, von der wir in Psalm 2, Vers 7 lesen? Welcher König besteigt da seinen Thron? Und genau das erklärt uns Paulus in seiner Predigt in Antiochien, die wir vorhin gelesen haben in der ersten Schriftlesung. Hier spricht er nämlich genau von dieser Verheißung, die Gott dem David gegeben hat, dass aus seinem Geschlecht ein König kommen wird. Und Paulus erklärt uns auch, wer dieser König ist. Sein Name ist Jesus von Nazareth und er ist der König aus dem Geschlecht Davids, auf den das Volk Israel gewartet hat. Doch wie ist das nun mit seiner Thronbesteigung aus Psalm 2? Paulus sagt in Antiochien Folgendes: Und wir verkündigen euch die Verheißung, die an die Väter ergangen ist, dass Gott sie uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus auferweckte, wie denn im zweiten Psalm geschrieben steht: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Die Einsetzung Jesu als König, das ist seine Auferstehung. Dass Gott hier zu Jesus sagt: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, spielt eben genau auf diese Thronbesteigung aus Psalm 2 an. In der Auferstehung Jesu von den Toten erfüllt sich das, was Gott dem David in 2. Samuel 7 1000 Jahre vorher angekündigt hat. Sein Nachfolger hat in der Auferstehung aus den Toten den Thron bestiegen und Gott ist jetzt endlich König. Die Auferstehung in Christi ist die Erfüllung der Hoffnung, die Gottes Volk über all diese Zeit hatte. Paulus schreibt auch in Römer 1, Vers 4, dass Jesus durch die Auferstehung der Toten in Kraft als Sohn Gottes eingesetzt wurde. Das heißt nicht, dass Jesus erst in seiner Auferstehung der Sohn Gottes wurde, sondern es zeigt die Erfüllung von Psalm 2, wo der Anfang der Gottessohnschaft eben diese Thronbesteigung meint, durch den König. In seiner Auferstehung wird Jesus genau der König, der von seinem Vater in Psalm 2, Vers 8 die Völker als sein Erbteil erbitten wird und dessen Besitz bis an die Enden der Erden geht. Und deshalb kann Paulus in Römer 1 sagen, dass er der Apostel für die Heiden ist, weil die Herrschaft seines Königs zu allen Heiden hinreicht. Das war die Hoffnung der ersten Christen, die ich so oft überlesen habe, wenn ich Psalm 2 gelesen habe. Das ist das, was Paulus meint, dass das, worauf sie gewartet haben, dass der König kommt, dass Gott König wird, aus 2. Samuel 7 und aus Psalm 2, dass sich das in der Auferstehung des Sohnes Gottes erfüllt hat. Und eben die, die meinen, in einer Rebellion sich von Gottes Königsherrschaft losreißen zu müssen, die wird eben dieser ewige König, der Mensch und Gott zugleich ist, mit einem Stab aus Eisen zerschmettern. In der Auferstehung wird Jesus zum König über die ganze Welt und alle darin enthaltenen Mächte. Er repräsentiert Gott nicht nur, wie es einst David getan hat, sondern er ist Gott. Und Christus ist dabei nicht nur ein König über uns, er ist auch ein König für uns. Er ist eben der starke König, bei dem wir Zuflucht nehmen können, vor denen, die gegen Gott und sein Volk rebellieren. Er hat die Mächte und Gewalten entwaffnet, wie es im Neuen Testament heißt. Und er regiert jetzt bis in alle Ewigkeit. Auch der Tod, der durch die Rebellion Adams in die Welt gekommen ist, musste durch Jesu Auferstehung und seine Thronbesteigung weichen. Die Rebellion der Menschen gegen Gott wurde von Christus für die aufgelöst, die sich zu ihm fliehen. Für sie existiert auch der ewige Tod nicht mehr. Christus hat ihn in seiner Auferstehung weggenommen. Und deshalb ist die Einsetzung der Königsherrschaft Gottes unser Leben. Wenn das Leid dieser Welt auf uns fällt, dann dürfen wir wissen, wir haben einen König, der in Kraft durch die Auferstehung zu seiner Herrschaft eingesetzt wurde. Wir dürfen wissen, dass keine Macht in dieser Welt, nicht mal der Tod, diesen König davon abgehalten hat, zu regieren über uns und für uns. Wir dürfen wissen, dass er einst unsere Feinde mit dem eisernen Zepter zerschlagen wird und unsere Krankheiten und unseren Schmerz wegnehmen wird. Das ist unser König, der sein Leben für uns gegeben hat, sodass wir nicht mehr sterben müssen und der unsere Rebellion und unseren Tod auf sich genommen hat. Er regiert gestern, heute Morgen und in Ewigkeit. Und das ganze Volk Gottes darf an diesem Ostermorgen wissen, Gott ist endlich König. Doch wann wird dieser König dem Leid ein Ende machen? Und das bringt mich zu meinem dritten und letzten Punkt. Die Vollendung der Königsherrschaft Gottes ist unsere Hoffnung. Das sind die Verse 10 bis 12. Ich lese auch diese Verse nochmal für uns. So nehmt nun Verstand an, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter der Erde. Dient dem Herrn mit Furcht und frohlockt mit Zittern. Küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg. Denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen, wohl allen, die sich bergen bei ihm. Christus ist jetzt als König eingesetzt und er regiert vom Himmel aus. Doch seine Königsherrschaft ist noch nicht gänzlich vollendet. So wie das Volk Israel darauf gewartet hat, dass der wahre König von Psalm 2 überhaupt kommt, so warten wir nun darauf, dass unser König aus dem Himmel wiederkommt. Und auch in der Offenbarung wird deshalb Psalm 2 zitiert. In Offenbarung 19, wo es um das Ende der Welt geht, wo beschrieben wird, wie Jesus wiederkommt aus dem Himmel, genau da wird das Wort aus Psalm 2 zitiert, dass der König die Völker mit einem eisernen Zepter schlagen wird. Es wird verwendet, um deutlich zu machen, dass Gott am Ende der Zeit seine Feinde wirklich seinen Zorn spüren lassen wird. Und genauso wie Gott zu seiner Verheißung treu war, dass er einen König als Nachkommen für den David erwecken wird, dessen Thron ewig gilt, genauso treu wird er sein, seine Verheißung wahrzumachen, dass Jesus am Ende tatsächlich die Feinde Gottes auslöschen wird und dem Zorn Gottes preisgeben wird. Wenn wir also auf den Tod und das Leid an diesem Ostermorgen antworten wollen, dann können wir damit antworten, dass die Vollendung der Königsherrschaft Gottes unsere Hoffnung ist. Es mag vielleicht noch immer so sein, dass der islamische Staat wütet oder dass der Diktator von Nordkorea noch immer in seinem Land regiert. Es mag vielleicht auch noch immer so sein, dass tragische Unglücke geschehen wie der Absturz dieses Flugzeugs. Aber wir wissen und hoffen, dass die Herrschaft Gottes vollkommen gemacht wird am Ende der Zeiten. Und deshalb gelten die Worte von Psalm 2, Vers 10 bis 12 als ein Aufruf für all diejenigen, die noch immer versuchen, Gottes Herrschaft über ihr Leben abzuschütteln. Es ist eine Warnung und ein Rat, damit sie aufhören und dem Herrn stattdessen dienen, indem sie den Sohn lieben und den Sohn küssen. Die Vollendung der Königsherrschaft Gottes ist genau deshalb unsere Hoffnung. Denn dann werden alle, die bei Christus ihre Zuflucht nehmen, glücklich sein und ihr Leid wird ein Ende finden. Und die Feinde Gottes, diejenigen, die seine Herrschaft abschütteln wollen, werden zerschmettert werden. Wir dürfen wissen, dass Gott König ist, weil Christus in seiner Auferstehung zum König eingesetzt wurde. Und wir dürfen leben, weil er den Tod überwunden hat. Und mit dem Volk Gottes zu Davids Zeiten dürfen wir gemeinsam erkennen, dass wir die Hoffnung haben, denn Gott ist endlich König in seinem Gesalbten Jesus Christus. Amen.